Hallo und herzlich willkommen zum Podcast rwpod.de. Wir begrüßen euch auch zur neuen Folge wieder. Und wir wollen jetzt für die kommenden Folgen auch zeigen, dass wir ein breites Themenspektrum haben. Wir hatten ja schon mal angekündigt, dass wir nicht nur über einseitige Themen reden wollen, sondern die Sendung so konzipieren wollen, dass es ein Forum mit allerlei Themen gibt, sowohl aus der Religionsgeschichte, vielleicht auch was aus Ritualforschung, systematische Religionswissenschaft. Vielleicht auch noch in Zukunft werden wir über Themen sprechen wie die Organisation der Fächer oder die Symposien oder andere Medien, die wir nutzen können als Religionswissenschaftler. Ich denke, wir können sofort mit dem Thema anfangen, was ihr beide heute vorbereitet habt. Wir sollten uns aber auch noch mal erstmal wieder vorstellen. Wir sind in dem Sinne vollzählig, als dass wir drei, die wir das alles angefangen haben, auch wieder da sind. Ich bin Markus und zu meiner Rechten sitzt
Stefan, hallo.
und zu Stefans Rechten sitzt Dimi. Genau. Ihr habt heute ein Thema mitgebracht. Das nennt sich Zoroastrismus. Manche haben das vielleicht noch nicht gehört. Anderen mag das schon ein Begriff sein. Und ich bin ganz gespannt, weil ich auch nicht da viel von weiß, was denn dabei rauskommt. Und ich hoffe, wir kriegen dann einen kurzen Eindruck davon. Stefan, du hattest schon gesagt, dass es auch im Speziellen um Postmortalitätsvorstellungen gehen wird. In diesem Sinne dann am Beispiel des Zoroastrismus. Ja. Fang
Genau,
doch mal an.
genau. Und nach einer kurzen historischen Einführung, in der wir uns mit einigen Inhalten der Religion beschäftigen wollen, wollen wir eben auch noch mal kurz schauen, wie der moderne Zoroastrismus quasi als eine Religion mit circa 4000 Jahren Geschichte auf die Moderne letztlich reagiert hat. So, ja, also wir wollen quasi so einen kurzen Ritt durch die Geschichte dieser Religion vornehmen. Fangen wir also vor knapp 4000 Jahren an. Als wohl ein altiranischer Priester und Prophet, der mit dem Namen als Zarathustra eben in die Geschichte eingegangen ist, versuchte ansässige oder im damaligen Persien, ungefähr im heutigen Iran, Pakistan, Indien, in dem Bereich, vorhandene Kulte, das waren vor allem Stein- oder Stierkulte, zu vereinen und damit auch quasi die Völker zu vereinen und letztlich irgendwie in einer nicht neu zu gründen, aber neu verfassten Religionen zu kulminieren und letztlich irgendwie diese Völker zusammenzuführen. Es gibt einige Texte, die dieser historischen Person Zarathustra zugeschrieben werden. Da ist aber die Quellenlage relativ schlecht. Ja, das sieht man auch schon daran, dass ungefähr ein Jahrtausend ist, irgendwie, in dem er wohl gelebt haben könnte. Da ist die Forschung einfach nicht allzu weit. Das ist einfach nicht so gut nachzuvollziehen. Genau, der Grundgedanke des Zoroastrismus ist, auch wenn er in der auch Religionswissenschaft bis heute immer mal wieder als Beispiel für einen oder den frühesten Monotheismus oder einen sehr frühen Monotheismus herangezogen wird, es ist doch eher ein dualistisches Konzept, das letztlich aber am Ende aller Zeiten zu einem Monotheismus wird
Genau,
oder werden wird.
das erzähle ich dann bestimmt später
Genau,
besser. Also die
kommt.
Idee ist im Prinzip verankert,
Genau.
aber noch nicht umgesetzt.
Nee, genau.
Richtig,
Man ist
ja.
quasi noch irgendwie in einer Zeit, in der es noch kein Monotheismus ist, aber darauf läuft letztlich alles hinaus. Also es gibt quasi irgendwie soll ich nicht sagen?
Wir können es ja eine Reihenfolge hier einführen.
Genau, es gibt quasi nur diese beiden göttlichen Gestalten, diese beiden Aspekte, Ahura Mazda und Ahriman,
Genau, ja.
auf die du dann später noch eingehen wirst, oder?
Ja, mehr oder weniger.
Genau. Also auf dieses dualistische Konzept können wir nochmal zu sprechen. Was wir viel eher als Einstieg machen wollten, auch vielleicht für Studierende oder auch Absolventen natürlich, so wie du, Markus,
Danke.
die sich mit dem Zoroastrismus als wahrscheinlich irgendwie heute einer Orchideenreligion noch nicht so richtig beschäftigt haben und damit auch vielleicht nochmal die historische Bedeutung der zoroastrischen Religion irgendwie betonen wollen, ist kurz ein, zwei Konzepte vorstellen, die sicherlich dem einen oder anderen Hörern aus anderen monotheistischen Religionen bekannt sein dürften. Ja, zum Beispiel aus dem Judentum, aus dem Christentum, aus dem Islam. Also Ich werde nicht im Einzelnen irgendwie sagen, wo man welche Gemeinsamkeiten oder so feststellen kann. Ich werde quasi nur ein paar Konzepte euch präsentieren, die euch sicherlich irgendwie dem einen oder anderen bekannt vorkommen dürften. Es gibt zum Beispiel im Zoroastrismus, und das ist irgendwie ein ganz frühes Beispiel dafür, ein individuelles Gericht, ja, über jede Seele nach dem Tod. Das ist zum Beispiel, genau, es gibt weiter eine allgemeine Totenauferstehung am Ende der Zeit. Und zwar hier durch Wiedervereinigung der Seelen mit ihrem leiblichen Substrat. Ja, es gibt ein Endgericht der Auferstandenen und der dann zum Zeitpunkt der Apokalypse noch Lebenden auch. Das Leben in der erneuerten Schöpfung ist ewig gedacht, ja. Das sollte man auch noch sagen. Es gibt, oder es wird erwartet, die Wiederkunft einer messianischen Erlösergestalt am Ende dieser Zeiten. Auch das ist wie ein Konzept, das ist in anderen Religionen immer wieder und auch viel späteren Religionen immer wieder begegnet. Da kann man also durchaus davon ausgehen, dass es da einfach starke Beeinflussungen gab.
Genau, in Richtung paradiesischer Zustand.
Genau, in Richtung irgendwie des alten Ägyptens, aber auch gerade in Richtung des Judentums und später des Christentums. All diese Geschichten und Geschehnisse der individuellen und der allgemeinen Eschatologie sind zu einem einheitlichen eschatologischen Fahrplan zusammengeschustert quasi in den verschiedenen Schriften. Da muss man auch sagen, dass die Priesterschriften irgendwie in den Jahrtausenden nach Zarathustra immer neue Texte verfasst haben, die sich immer wieder der aktuellen Zeit und auch der Bedeutung der Religion anpassten.
Wurde denn im Verlaufe dieser Schriftenverfassungen ein konsistentes Bild geschaffen, was wir heute daraus entnehmen können? Oder ist beispielsweise diese Erlöserfigur, die am Ende der Zeit unsere Seelen mit unseren Körpern vereinen wird und uns letztendlich erlösen wird, ist die beispielsweise mit dem positiven Ahura Mazda gleichzusetzen oder ist es dann eine Prophetenfigur? Weißt du, was ich meine? Also, du hattest gerade gesagt, es gibt sozusagen Gut und Böse als zwei Pole. Und wer ist jetzt diese Gestalt, die uns alle erlösen würde? Ist das eine so eine Messiasgestalt, die zusätzlich auf die Erde treten wird, oder ist das sowieso schon verankert in dem Konzept?
Soweit ich weiß, ist es nicht der Fall, dass eine besondere Gestalt die Erlösung bringt. Ich weiß nicht, ob wir gerade ein bisschen springen thematisch, aber was ich sagen kann, ist, also es ist nicht der Fall, dass so eine Art, also ein Jesus-Äquivalent in dieser Religion vorkommt. Denn es handelt sich ausschließlich, also zentral sind ausschließlich neben dem quasi Religionsstifter Zarathustra eben diese beiden Gottheiten Ahura Mazda und Ahriman, beides Gottheiten durchaus anzuzweifeln, ob das nicht doch eine gewisse Wertung schon enthält, ist Ahriman jetzt ein Gegengott, was für eine Art Gott ist er? Das war das, was du gerade eben, glaube ich, kurz angesprochen hast mit einem Monotheismus und aber es gibt in dieser Apokalypse, falls man sie so nennen kann, keinen Hauptakteur in dem Sinne, Allah, Jesus, sondern eher ein Aspekt von Ahura Mazda, der durch ein bestimmtes Event das einläutet, nämlich das, das kann ich jetzt schon sagen, glaube ich, an dem Punkt, nämlich durch das Schmelzen allen Metalls im Gebirge. Es gibt ein heiliges Gebirge im Zoroastrismus, das auch wirklich vorhanden ist.
Im Iran, ja.
Im Iran, ja, Namen gerade vergessen.
Ja, nichts, aber also es ist ein geografischer, tatsächlicher, realistischer Ort.
Es ist sowieso ein sehr interessantes Religion. Da ist sehr viel stofflich gedacht. Stofflich im Sinne von im Diesseits, im tatsächlich zu verorten, und das sind begehbare Orte, an denen diese Dinge stattfinden. Das erinnert vielleicht ein bisschen an überhaupt Armageddon, den Begriff, der aus der christlichen Tradition bekannt ist und der eventuell auf den Ort Tel Megiddo zurückzuführen ist. Ne? Dass da wohl etwas passiert ist, was dann als Armageddon bezeichnet wurde. Oder
ja, das ist ja irgendwo in der Nähe von Haifa in Israel, ne?
Richtig.
So eine alte Ruine.
Das ist das, was mir dann in den Kopf kommt, wenn es um Stofflichkeit, um wirkliche
Ja, ist ja auch sehr praktisch, dann hat man nämlich Pilgerorte, wo man hin kann.
Theoretisch, genau. Ja. Soll ich weitermachen mit der Apokalypse, Stefan?
Ich würde vorher nochmal irgendwie gerne, wenn du von der Stofflichkeit redest, irgendwie auf die grundlegende Elemente-Lehre des Zoroastrismus zu sprechen kommen, weil die relevant für die Religion, für die alltägliche Ausübung und Praktizierung und auch quasi das Alltagsleben auch der heutigen Zoroastrier immer noch ist. Und zwar ist es die Reinheit der Elemente.
Oh ja.
Ja, also die Elemente sind Feuer, Wasser, Erde, Pflanzen als, ja, quasi... Mhm. Viertes Element, denn die wachsen ja quasi aus der Erde. Also das sind, das sind die erstmal gedachten Elemente, die nicht nur von Zarathustra dezidiert gefordert wurde, also die Reinheit, sondern auch die heute immer noch irgendwie praktiziert und auch gefordert wird. Nun muss man dazu sagen, dass Zarathustra als Kind seiner Zeit, wenn er dann so war, natürlich auch irgendwie in einer Umwelt irgendwie der Proto-Indo-Iraner, so nennt man die, irgendwie lebte in diesen diesen vielen Volksstämmen, die sich quasi in dem geografischen Bereich dort damals befanden, gab es eben auch schon die erwähnten polytheistischen Kulte, und die Bestattung war noch sehr einfach in der Erde. Doch schon die eisenzeitlichen Indo-Iraner errichteten Grabmäler, also ausgehobene Grabmäler, die quasi nach oben gebaut wurden, also im Sinne von irgendwie eines Mausoleums oder so.
Mhm.
Die wurden zum Teil jedoch auch offen gelassen, also das heißt irgendwie damit die Sonne ausgeliefert. Und da, genau da findet man dann quasi das, was Zarathustra aufgegriffen hat, die Bestattung unter der Sonne. Also die Sonnenbestattung ist quasi eines der zentralen Elemente der zoroastrischen Religion, denn der Weg der, also die Sonnenstrahlen, das sagst du nachher nochmal, Dimi, oder? Glaube ich, irgendwie in der Nachwelt, die Sonnenstrahlen bahnen quasi den Weg in die Nachwelt. So. Und deswegen können Gebeine irgendwie werden nicht mehr verscharrt nach Zarathustras auftreten, sondern bleiben quasi offen liegen. Aus hygienischen Gründen hat man ganz schnell angefangen, sowas außerhalb von Siedlungen und so zu machen. Mhm. Das ist irgendwie dann gerade in Wüsten irgendwie relativ einfach gewesen. So hat man dann irgendwann diese quasi nur umrundeten Grabmäler geschaffen, in die einfach die Leichname gelegt wurden nach dem Tod.
Die sind vertrocknet
und oder den Geiern einfach zum Opfer gefallen.
Ja,
das war okay, denn man wollte
ja
eben vermeiden, dass diese Leichname, wenn sie verwesen, quasi in die Erde eintauchen, denn das würde ja die Reinheit der Erde gefährden, als eines der vier Elemente.
Ah, ja. Okay, verstehe.
Genau.
Aber es war okay, wenn die Tiere sich dann an den Leichnamen laben.
Genau,
das, nicht sogar gewünscht,
das war sogar gewünscht, genau.
Ja.
Man hat sogar später irgendwie davon Abstand nehmen müssen, zum Beispiel im heutigen Indien funktioniert es deswegen gar nicht mehr, diese Sonnenbestattung, weil es schlicht keine Geier mehr in den Metropolen gibt. Also ja, diese Leichname würden, wenn die so bestattet würden, einfach gar nicht mehr von Aasfressern gefressen.
Das ist ein aktuelles Problem.
Genau, auf das ich eigentlich nachher nochmal zu sprechen komme. Oder allgemein, wie sich da die Riten versucht haben anzupassen, aber nicht zu ändern. Also, Sonnenbestattung, ganz wichtig, offene Bestattung. Im Übrigen auch da schon auf quasi mit wie nennt man das mit gemauerten Abläufen oder so, ja, damit irgendwie also das eventuell doch absickernde auch Regenwasser oder so, das vielleicht irgendwie dann die Leichname auswaschen würde, nicht in die Erde gelangt. Das heißt, das Wasser wurde sogar aufgefangen.
Ja, so eine Art Rinne da drum gebaut.
Quasi, genau. Mhm. Ja. Diese Grabmäler waren immer gemeinschaftlich, das heißt, es war letztlich einfach so. Ja, umrundete oder umzäunte Steinfriedhöfe, in die einfach die Leichen gelegt wurden.
Mhm.
Die haben die Aasfresser, genau. Diese dann abgenagten und auch ausgeblichenen von der Sonne Knochen, die sind rituell rein. Ja, und diese Knochen werden auch einfach in der Wüste zurückgelassen. Denn nach der Apokalypse, das sagen wir nachher nochmal, werden diese Knochen sowieso wieder zusammengesetzt. Das ist quasi der, was ich vorhin sagte, dass sie auch reelle, die wieder erneute Zusammenführung von Seele und Körper ist tatsächlich auch real gedacht. Deswegen bleiben die Gebeine einfach liegen. So.
Mhm.
Und jetzt können wir, glaube ich, einmal kurz zur Apokalypse übergehen.
Ja, in Ordnung. Und zwar die Apokalypse folgendermaßen. Ich werde ein, zwei Dinge jetzt irgendwie vorstellen, vorsetzen müssen. Zur Apokalypse, die ich gerade eben nicht erwähnt habe, nämlich ganz wichtiges Grundkonzept im Zoroastrismus ist, es gibt drei Zeitalter. Das erste Zeitalter ist in der englischsprachigen Literatur bekannt als Time of Creation. Ganz wichtig, das kennt man das Konzept auch in anderen Religionen. Ne? Unsere Welt wird erschaffen, eben durch den Gott Ahura Mazda. Als zweites Zeitalter, und das ist das Zeitalter, in dem wir uns befinden, beziehungsweise in dem auch, also dass die das Zeitalter, das auch die letzten 4000 Jahre abdeckt, in der diese Religion existiert, ist die sogenannte Time of Mixture, also die Zeit der Mischung. Mischung spielt hier auf Gut und Böse an. Der Gott Ahura Mazda, den ich gerade eben erwähnt habe, ist eben der gute Gott. Er hat einen Gegenspieler, Ahriman, der böse Gott. In dieser Time of Mixture ist sind alle Oppositionen, alle ja alle binären Oppositionen vermischt und kommen vor. Gut und böse zum Beispiel. Aber auch Stofflichkeit und als Äquivalent zu Stofflichkeit vielleicht Seelenleben oder mir fehlt gerade ein anderer guter Begriff dazu, Ewigkeit, sowas wie ein letztgültiges
also das heißt, eine Seele, ein Geist. Wenn Materie vergänglich ist, was sie auch zu sein scheint, dann ist dem entgegengesetzt das Unvergängliche. Das
Unvergängliche, sowas wie eine Seele im Endeffekt.
Genau. Aber da würde ich dann gerne mal gleich fragen, das ist nicht so ein binäres Verhältnis von entweder 1 oder 0, sondern es kann sich auch vermischen im analogen Sinne. Das heißt, es kann so ein bisschen gut und ein bisschen böse sein oder so. Oder sind das immer Konzepte, die einander gegenüberstehen und die Menschen verhalten sich dazwischen? Stefan?
Ja, genau. Also sie verhalten sich eben so, wie sie wie sie möchten. Ja, also auch als Zoroaster ist das einfach möglich. Quasi irgendwie, man kann dann diesem Moralkodex, der irgendwie auch relativ festgeschrieben ist, folgen. Und wenn man das nicht macht, ist man trotzdem einfach auch noch Zoroaster und wird trotzdem auch noch dann am Ende aller Zeiten nochmal gerichtet. Und er steht trotzdem auch wieder auf. Also das, ja, das machen dann doch wieder alle am Ende. Die Frage ist halt nur, wie man dieses Zwischenstadium bis dahin verbringt. Das erinnert so ein bisschen an diesen Fegefeuergedanken nachmittelalterlichen Christentum. Deswegen, also das ist einfach, es gibt viele, viele Grauschattierungen. Es gibt nicht nur Gut und Böse. Und auch die beiden quasi Hauptprotagonisten, Götter, können wir sie ruhig nennen, Ahura Mazda und Ahriman, die viele quasi Gefolgsleute, also wie sagt man das irgendwie, göttlich gedachte Gefolgsleute nach sich, hinter sich irgendwie scharen Dämonen oder engelsähnliche Wesen und so weiter, auch die bewegen sich in diesem Spektrum, auch die sind nicht nur gut oder böse, ja, also auch die bewegen sich in diesem Graubereich und so, und es ist letztlich, also es gibt nicht nur diesen harten Schnitt, sondern es gibt quasi viel dazwischen, und deswegen Time of Mixture, ja, in der quasi unserer Welt, kämpfen und ringen jeden Tag um jede Seele und um alles irgendwie.
Richtig. Und also was passiert dann am Ende? Also diese es mixt sich alles. Und
genau.
Dann,
also in
es
dieser
knallt.
Also wie ihr gerade eben schon gesagt habt, die Taten, also das werden letztendlich in die Waagschale gelegt. Ne? Gute und schlechte Taten. Was überwiegt? Das Gute oder das Schlechte bei einem Menschen so. Und das entscheidet sich dann letztendlich im jüngsten Gericht, das ist der sogenannte Moment der Heilung. Dieser Moment wird eingeleitet durch ein, man kann ihn als möglicherweise als Aspekt von dem guten Gott Ahura Mazda ansehen. Ein Aspekt, der quasi, so muss man sich jetzt das stofflich vorstellen tatsächlich. Alles Eisen im Gebirge zum Schmelzen bringen wird. Dadurch wird die Time of Separation, das dritte Zeitalter, eingeleitet. Was passiert dabei? Das ist das jüngste Gericht, dieser Moment der Heilung. Dieses geschmolzene Eisen, also dieses heiße geschmolzene Eisen, wird in die Unterwelt fließen, in dieser, ich bezeichne es mal als Unterwelt, wo sich der Gegengott Ahriman befindet mit seinen Gefolgsleuten. Die werden dort verbrannt. Ganz einfach. Das ist der Punkt, an dem Arimans Mitherrschaft, sage ich mal, endet.
Ach ganz so, klar. Und es keinen Dualismus mehr gibt.
Und es, ja, es keinen Dualismus mehr gibt. Da endet das. Mhm. Das, was vorher schwarz-weiß war, wird jetzt nur noch weiß sein. Mhm. Ne, um es jetzt quasi.
Und man kann es sich auch ganz bildlich vorstellen, wenn Eisenerz schmilzt im Sinne von Lava, dann fließt es halt nach unten.
Genau.
Und dann fließt es halt in die Welt unter unseren Füßen. Genau. Und da ist halt Ariman.
Und das ist wirklich, das ist ganz interessant. In anderen Religionen ist es ja häufig als, wenn man vom Paradies auf Erden zum Beispiel spricht, ist es halt eine Gedankenwelt oder sowas.
Ja.
Ne, ein Geisteszustand. Mhm. Hier aber wirklich stofflich. Hier also wirklich, genau, das Böse wird verbrannt in diesem geschmolzenen Eisen. Das passiert an diesem Ort, vorhin haben wir das ja, glaube ich, kurz angerissen, irgendwie, dass dieses Gebirge ist wirklich zu verorten, dieses heilige Gebirge. Im Zuge dessen, im Zuge dieses, sag ich mal, Eisenstroms, der dann unterhalb des Gebirges fließt, werden auch alle Seelen nochmal gerichtet werden. Und dann gibt es diesen, diese Vorstellung, dass alle Menschen, deren böse Taten überwiegen, werden dieses heiße, geschmolzene Eisen als wirklich heißes, geschmolzenes Eisen empfinden, wohingegen alle Menschen, deren guten Taten überwiegen, dies als warme Milch empfinden werden. Und,
das Milchbild kennt man ja auch.
Genau, und im Zuge dessen, in dieser Time of Separation, wo nur noch das Gute existiert, ihr restliches Dasein, also ja, die Ewigkeit in der Time of Separation eben verbringen werden.
Und die Time of Separation ist, die hat kein Ende.
Die hat kein Ende, das ist auch der Zeitalter. Ja. Und es ist nicht zyklisch gedacht, dass es dann irgendwie doch wieder Ariman auftaucht.
Das heißt einfach, nach der zweiten Zeit, wie heißt die nochmal?
Die Time of Mixture.
Nach der Mixzeit passiert eigentlich, so verstehe ich das jetzt, so ein Reinigungsprozess, der die Lava spült alle schlechten Fieslinge weg und es bleiben nur diejenigen übrig, die halt 51% gute Taten oder mehr vollbracht haben, eine absolute Mehrheit gebildet haben bei guten Taten und das ist dann das Gericht und gibt's auch Aussagen darüber, was dann passiert noch in der Zeit? Ist das dann einfach paradiesischer Zustand und alles schön? Es ist
tatsächlich ein paradiesischer Zustand auf Erden.
Forever, auf Erden. Forever love.
Forever love, ja.
Also ist aber auch
Universal love,
I love diesseitig und nicht jenseitig. Ne?
Genau,
diesseitig.
Absolut, ja. Das passiert hier. Mhm.
Genau. Weil du, als du das gerade sagtest, Demi, dieses, wie das Paradies gedacht wird, da habe ich dann gleich erstmal an verschiedene Paradiesvorstellungen gedacht und so ganz und gar diesseitige Paradiesvorstellung kenne ich eigentlich nur aus dem Kapitalismus.
Ja,
und,
sicher, ja.
Ansonsten,
die Mormonen gehen auch davon aus, dass Jesus das zweite Jerusalem auf dem amerikanischen Kontinent gründet. Also,
genau.
Das ist ja auch sehr, sehr diesseitig.
Auch eine sehr geografische Region,
muss
man ja sagen. Das ist vielleicht auch
durchaus
im Judentum auch an ähnlichen Stellen genauso. Aber wenn ich zum Beispiel an Paradiesvorstellungen aus dem Buddhismus denke, beispielsweise dieses sogenannte reine Land, das The Land of the Utmost Bliss, das hat gar keinen Ort mehr. Also es ist weder oben noch unten noch, also man kann es nicht mehr verorten, es ist einfach jenseits von irgendeiner Verortung. Finde ich ganz spannend. Das heißt, wir könnten also in den Iran fahren und dann dort das Ende warten, weil es ja auch dort wahrscheinlich anfängt dann.
Gibt es nicht auch, ich meine mich jetzt vage zu erinnern, dass es noch zoroastrische Gruppen in diesem Gebirge gibt, richtig?
Ja, genau. Ich glaube, es gibt einmal irgendwie diesen neuen Feuertempel in Yazd, der ist erst ein paar Jahre alt, der ist richtig wie so eine Trutzburg irgendwie, also antik-persisch, also architektonisch irgendwie gebaut und wirkt fast so wie aus der Zeit gefallen, als würde Xerxes gleich irgendwie aus dem Tor laufen. Einfach nur auch deswegen, weil die Zoroastrier heute irgendwie, darauf komme ich ja gleich nochmal ganz kurz zu sprechen, einfach von ihrer grundsätzlichen einfach Anzahl an Religionsmitgliedern verschwindend gering sind und auch immer weniger werden.
Tatsache.
Und dieser neue Tempel irgendwie in Yazd ist halt richtig so ein Ausrufezeichen, nö, wir sind noch hier und uns gibt's noch und
ja, ist doch super.
Und dann gibt's eben noch diese komische Kolonie in Chake Chake.
Chake Chake.
Genau.
Ist das auch im Iran alles?
Das ist,
also jetzt so.
Ja, das ist, glaube ich, auch, also
politische Grenzen.
Ja, ja, und so Chucky, glaube ich, auch. Ist, glaube ich, auch, also auch geografisch im Iran. Das ist halt so eine richtige Kolonie, wo einfach nur Zoroastrier leben in so einem, in diesem Gebirge, in so einem Bergheiligtum quasi. Und dort das ewige Feuer am Leben erhalten oder, schüren quasi. Denn, wie gesagt, Feuer eins der Elemente, ja.
Das ja, muss kann
noch,
ich ja
muss noch brennen.
Schnell mal mein einziges Wissen darüber einstreuen, was ich eben gerade noch vor der Sendung nachgeguckt habe. Remit, also die Statistiken, die bei Remit, religionswissenschaftlicher Medien- und Informationsdienst.de veröffentlicht werden, die geben an, dass es in Deutschland 300 Zarathustrier, so wurde es dort genannt, gibt.
Ja.
Das heißt, die Zahl ist nicht allzu hoch. Und das sind stimmt. wahrscheinlich Exil-Iraner, die aufgrund des Regimes fliehen mussten.
Genau.
Möglich, oft so.
Möglich. Insgesamt haben wir, oder was das haben wir, reden wir von etwas über 200.000 Anhängern der Religion weltweit. Je nach Zuordnung und Zählweise variiert das. Die meisten leben tatsächlich heutzutage in Indien, denn aus dem Iran sind die meisten aufgrund der politischen Umstürze oder des Umsturzes quasi der iranischen Revolution geflohen oder mussten fliehen. Ja, die meisten leben in Indien. Sowieso sollte man sagen, dass von den wenigen Zoroastriern irgendwie, die noch auch gerade in Indien oder auch in Hongkong leben, sehr viele, ein großes Diaspora-Zentrum, die allermeisten sehr reich sind, denn die haben früh, schon während der britischen Kolonialzeit irgendwie den Anbeginn einer neuen Zeit erkannt und sich quasi auf Wirtschaftszweige, die ihnen erträglich oder einträglich erschienen, spezialisiert, also was heute irgendwie die wenigen Zoroastrier über sehr viel Geld verfügen. Also noch quasi die reichsten Inder, die reichsten Leute in Mumbai und so sind immer Zoroastrier.
Ah ja,
das ist ganz interessant. Ja. Das sind eben keine Hindus, also jetzt auch bezogen auf die auf Indien. Ja, weitere Diaspora-Zentren sind eben noch in den USA und im UK anzusiedeln. Und ja, ich würde einfach nochmal kurz irgendwas dazu sagen. Ich habe vorhin von der Sonnenbestattung irgendwie geredet. Das machen die natürlich nicht. Das machen die in London nicht. Das machen die auch in Mumbai nicht.
Weil sie keine Geier haben.
Genau, sie haben einmal keine Geier mehr, aber auch die Behörden werden sich so in Indien, genauso wie im Iran, wie aber auch im UK, darüber echauffieren, wenn man seine Leichen offen ablegt.
Ja. Aus hygienischen Gründen.
Aus hygienischen Gründen, genau.
Deswegen, jetzt wieder andersrum aus hygienischen Gründen.
Ja, genau, deswegen, aber wenn man kann sie eben auch nicht bestatten.
Ja.
Ja, dann sickert sie die Erde ein. Man kann sie aber auch nicht im Krematorium verbrennen, weil das Feuer genauso heilig ist.
Ja,
ja, das geht okay, also. Deswegen musste man sich was überlegen. Man hat irgendwie deswegen anfangs im Exil in der Diaspora angefangen, Betonsärge zu machen, die quasi luftdicht abgeschlossen werden. Da sickert nichts durch. Die werden also normal auf Friedhöfen begraben, gerade im Westeuropa, wo es eben, wie gesagt, viele Zoroaster gibt oder auch in den USA, haben die richtige Friedhöfe ganz normal. Die sehen aus wie jeder andere christliche oder muslimische oder sonst wie Friedhof mit Grabsteinen etc. Nur dass eben quasi eine Betonplatte unter den Särgen liegt, damit nichts einsickern kann in die Erde. Das ist die eine Reaktion der Zoroastrier. Die andere ist viel interessanter, denn man hat angefangen, Elektrokrematorien zu bauen und auch die auch zu benutzen. Also gerade in Indien werden mittlerweile immer mehr Menschen, die zoroastrischen Glaubens waren, mit Strom verbrannt, also quasi verkokelt, ja, und eben nicht mit Feuer. Und diese Lücke in dieser Elementenlehre kann man super ausnutzen, ja. Also sie werden eben trotzdem verbrannt, aber eben nicht mit Feuer. So, damit bleiben die Elemente also rein.
Das ist halt interessant, ne?
Wie sich finde ich sehr interessant. Ich würde ja jetzt gleich intervenieren und sagen, Moment, was ist denn daran dann nicht Feuer? Aber offensichtlich funktioniert es.
Ja.
Denn so beispielsweise in den jüdisch-orthodoxen Familien muss schon der Schabbesgoy, der Christ, das Licht einschalten am Schabbat. Und es ist ja eigentlich auch nur Strom. Also bei denen wird sozusagen Feuer und Strom gleich gedacht.
Genau.
Ja.
Und hier, ja, eben, hier eben klar getrennt. Ja.
Das ist halt eine ganz klare Interpretationssache.
Genau. Genau, und ich habe vorhin irgendwie schon Xerxes erwähnt und so, ja, also der Zoroastrismus war mal irgendwie eine Weltreligion und weltweit bedeutend irgendwie und ging vom Indus bis zum Mittelmeer und so beherrschten die Perser, um das mal irgendwie kurz zu sagen, irgendwie ein Weltreich. Und das entspricht einfach nicht mehr der heutigen Dimension und so.
Ja.
Denn sie haben einfach, also die zoroastrische Gemeinde an sich hat einfach versäumt, auf einige Entwicklungen der Globalisierung zu reagieren. Ja, das sind einmal die beiden hauptsächlichen Probleme für den Rückgang der Gläubigenanzahl ist das Verbot der Mischehe.
Aha.
Und ja. Es gibt einfach dann irgendwann nicht mehr genug Mädels oder Jungs, die zoroastrischen Glauben sind in den Gemeinden. Die können einfach, oder dann, da gibt es niemanden mehr zum Heiraten. Ja.
Ja.
Und das zweite ist das Verbot der Konversion.
Mhm.
Ja, das eben
sowohl
auch,
hin als auch weg.
Ja, genau. Also,
wenn, also ich meine, ich könnte ja jetzt Zoroastrier werden vielleicht, aber geht nicht.
Nee, geht nicht, genau.
Okay.
Oder so können die auch natürlich, können die quasi austreten und irgendwie einfach abhauen und gehören dann nicht mehr zur Gemeinschaft. Werden dann aber auch klar separiert. Also es ist
genau so, quasi. Also die können halt raus, aber dann.
Genau,
so,
aber dann, der Glaube hält zusammen, die Familien und so weiter. Und wer da eben nicht mehr mitmacht, irgendwie der, ja, und sei es nur Atheist zu werden, das läuft nicht. So. Und diese beiden Probleme irgendwie, ja, führen dazu, dass es einfach kaum noch Zoroaster gibt und dass es auch immer weniger werden.
Mhm.
Also die Population schmilzt einfach weltweit und deswegen gibt es auch innerhalb der Gemeinde.
Eine Krise, ja?
Das ist eine starke Krise genau. In, ja. Und deswegen gibt es natürlich wieder die Liberalen, die fordern irgendwie, dass diese Verbote aufzubrechen und so weiter. Aber ja, da gibt es einfach religionsinterne Streitigkeiten, die immer noch andauern, ne?
Okay. Du hattest 200.000.
Ungefähr 200.000, ja.
Dann geht's ja noch.
Ne? Ja.
Ich hatte nämlich mal so ein Kuriosum gehört, dass es in der Westbank oder in Israel in einigen Teilen gibt es, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, ich glaube, es sind Samariter.
Mhm.
Das ist auch so eine Volksgruppe. Und die sind so klein zusammengeschmolzen, dass sie sich sie mussten überlegen, dass sie jetzt nach draußen heiraten, sonst wären auch einfach erbliche Folgeschäden
genau.
nicht mehr auszuschließen gewesen.
Genau.
Und, ich denke, bei 200.000 kann man noch irgendwie was machen. Problematik dürfte natürlich sein, dass der Iran heutzutage als politischer Staat eben keine gute Heimat bietet für alles, was nicht islamisch ist, würde ich mal so frechweg behaupten.
Ja. Das stimmt.
Ja. Das ist interessant, also man müsste gucken, so inwieweit, also es ist ja im Endeffekt eine Frage der Zeit, bis auch dann im Zoroastrismus eben die Ehe nach außen hin akzeptiert wird.
Einfach es sei denn, die boomen jetzt wieder und kriegen viele Kinder, könnte ja auch sein.
Kann auch sein, genau.
Aber wenn viele in London leben oder sowas, dann sehe ich das nicht so.
Genau. Letztendlich passt sich ja die Religion an die Umstände an.
Genau.
Nicht umgekehrt.
Und auch hier gibt's natürlich wieder irgendwie, es gibt keine zentrale religiöse Autorität.
Ja,
es ist auch nicht hierarchisch gedacht irgendwie. Es gibt natürlich Priester, aber die sind quasi in keinem Verbund und die haben auch niemanden, der über ihnen steht. Ja, es geht letztlich nur das um die Auslegung der jeweiligen Schriften vor Ort jeweils und keine religiöse Autorität, die irgendwie sowas aussprechen können. Deswegen ist es auch quasi ein gemeindeinternes Problem jedes Mal. Und jede Gemeinde, es gibt auch einige Gemeinden zum Beispiel, das war ein Riesenaufschrei, dass irgendwann in den 70ern, in den natürlich liberalen USA, eine zoroastrische Gemeinde Konversion zum Zoroastrismus zugelassen hat oder sogar begrüßt hat. Also das wird von fundamentalistischen Zoroastriern in zum Beispiel Indien oder so bis heute noch gehatet. Und
da wird einfach so eine Binnendiskussion geführt
Ne? Aber das macht man eben nicht. Also heute gibt es über das Internet relativ viel Austausch, auch über die Gemeinden und Ländergrenzen hinweg.
Ja.
Aber man ist sich einfach überhaupt nicht einig.
Okay. Ich habe noch eine letzte Frage. Und vielleicht habe ich auch nicht richtig aufgepasst. Jetzt gerade nochmal zu dieser Verbindlichkeit und der Zentralisierung. Würden denn Zoroastrier heutzutage einen gewissen Schriftkanon anerkennen oder so? Gibt es einen Kanon, der sozusagen verbindlich festgelegt hat, auf welche Schriften man sich beziehen kann?
Ja, die gibt es. Es gibt einmal die Zarathustra zugeschriebenen Schriften und es gibt einige spätere, aber also quasi nur die frühen, späteren Priesterschriften. Also die sind dann auch alle so 3000 Jahre alt. So. Und das ist halt quasi der Kanon.
Okay.
Den es auch in freier Übersetzung im Netz gibt und so.
Genau.
Divi und ich haben vor, glaube ich, 2 Jahren mit unseren geschätzten Kommilitonen Bianca Stock und Tia Grabe ein wunderbares Essay darüber geschrieben. Und das verlinken wir, denn da verlinken wir wiederum auch mehr Literatur. Also das ist
ganz
interessant, dass, wenn man weiterlesen will, wenn man sich noch irgendwie auch weiter informieren will, wir stellen den Link über die Sendung unter die Sendung.
Genau. Das taucht dann immer in den Infos zu der
Sendung
auf. Ja. Vielen herzlichen Dank, das war sehr spannend. Ich wusste vorher nichts und jetzt weiß ich ein bisschen was. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Ich werde auch noch den Artikel lesen, wenn ich vor dem Symposium dazu komme.
Ja.
Ansonsten kann ich natürlich jetzt am Ende unserer Sendung, da sind wir ja angekommen, nochmal darauf hinweisen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt auch zum Symposium oder dann, wenn ihr euch nicht angemeldet habt und es ist schon alles zu spät, kommt halt nächstes Jahr.
Wohl nach Bremen?
Ja, vielleicht kommt es nach Bremen. auf dem Symposium jetzt übernächstes Wochenende. Könnt ihr uns antreffen, könnt gerne Fragen stellen oder Mitmach- oder Wünsche oder sonstige Sachen an uns herantragen. Sagt alles weiter, was wir hier machen, denn von den Zuhörern lebt auch alles, was wir hier machen. Bislang können wir darüber noch keine Auskunft geben, wie viele Hörer es gibt und so. Das werden wir vielleicht auch niemals können, weil wir einfach nicht so viele Technikkenntnis. Aber naja. Wir hoffen, dass es euch gefällt und schlagt irgendwas vor. Die nächste Sendung kommt vielleicht noch vorm Symposium, vielleicht auch nicht.
Genau.
Das werden wir mal sehen. Seid gespannt, was wir noch an weiteren Themen für euch bereithalten, denn wir haben ja noch einiges auf unserer Liste, was wir zunächst erstmal abarbeiten wollen.
Absolut. Ja,
vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.
Jo, tschüss. Ciao.